Wir haben uns auf den Weg gemacht, Gottes Liebe zu entdecken, wie er Jakob geliebt hat. Denn so steht es in Römer 9, Vers 13, aber Jakob habe ich geliebt. Nun haben wir uns angesehen, wie Gott den Jakob von Geburt an ertragen hat, mit all seiner List und Tücke, wie er ihm erschienen ist auf der Flucht, als er zu seinem Onkel nach Haran floh, um dort auch für 20 Jahre zu bleiben. Dort durfte er eine Familie gründen. Und dort hat er aber auch Gottes Behütung erfahren. Gott hat ihn zur Selbsterkenntnis geführt. Gott hat ihm gezeigt, wer er ist. Das größte Problem heute unter den Menschen ist sicherlich das, dass sie nicht wissen, wer sie sind. Sie glauben immer zu wissen, wer der andere ist. Aber wer sind sie eigentlich? Das kann man nur entdecken, wenn man sich von dem Herrn Jesus Christus und durch seinen Heiligen Geist und durch sein Wort leiten lässt. Sonst kann man es nicht erfahren, sonst kann man es nicht begreifen. Nun, der Jakob hat es lernen müssen. Es war etwas Schweres für ihn. Er wurde auf einmal betrogen, wo er vorher doch der Betrüger war. Und nun, nach 20 Jahren kehrt er zurück. Gott hat ihm den Auftrag gegeben, wieder zurückzukehren. Und da lesen wir heute aus 1. Mose 32, Verse 1 und 2 und Verse 25 bis 32. Der Laban verabschiedet sich von dem Jakob. So beginnt unser Text. 1. Mose 32, ab Vers 1 lese ich uns den Text vor. Und Laban stand frühmorgens auf und küsste seine Söhne und seine Töchter und segnete sie. Und Laban zog hin und kehrte zurück an seinen Ort. Und Jakob zog seines Weges. Und es begegneten ihm Engel Gottes. Und Jakob sprach, als er sie sah, dies ist das Heerlager Gottes. Und er gab jenem Ort den Namen Machanaim. Doppellager heißt es. Und meint nichts anderes, als dass er begriffen hat, da ist ja nicht nur mein Lager, sondern da ist dir auch Gottes Lager. Nun lassen wir einen Text aus, und in diesem Text, den wir jetzt auslassen, wird im Grunde beschrieben, wie der Jakob nun Bote vor sich her sendet zu dem Esau. Er fürchtet sich schrecklich vor der Begegnung mit dem Esau, denn er weiß, was er ihm angetan hat. Und so schickt er Geschenke voraus, um Gnade zu finden vor seine Augen. Und er bleibt dann am Ende ganz allein zurück. Seine Frau und seine Kinder schickt er auch voraus. Und dann heißt es ab Vers 25, da setzen wir wieder ein. Und Jakob blieb allein zurück. Und es rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte aufging. Und als er sah, dass er ihn nicht überwältigen konnte, da rührte er sein Hüftgelenk an. Und das Hüftgelenk Jakobs wurde verrenkt, als er mit ihm rang. Da sprach er, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Und er sprach, Ich lasse dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Da sprach er zu ihm, was ist dein Name? Und er sprach, Jakob. Da sprach er, nicht Jakob soll fortan dein Name heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gerungen und hast gesiegt. Und Jakob fragte und sprach, sage mir doch deinen Namen. Da sprach er, warum doch fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Und Jakob gab dem Ort den Namen Peniel, das heißt nichts anderes wie Angesicht Gottes. Denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Und meine Seele ist gerettet worden. Und die Sonne ging ihm auf, als er über Peniel hinaus war, und er hinkte an seiner Hüfte. Amen. Ich möchte ganz kurz am Anfang noch mit uns still werden und bete. Herr, dein Wort ist wunderbar, weil es nicht vergeht, weil es nicht an Aktualität verliert. Sein Wert ist unermesslich. Nicht Silber und Gold können damit aufgewogen werden. Es ist viel wertvoller als alle Schätze auf dieser Erde. Und nun dürfen wir es hören. Und nun kommen wir zu dir und bitte dich, erkläre du es uns. Herr, wir wollen es nicht nur hören, wir wollen es verstehen, wir wollen es auf dem Herzen liegen haben. Es soll unsere Herzen beschäftigen, unsere Sinne, unsere Gedanken. Herr, hilf du dazu. Es ist das Werk deines Geistes, uns dieses Wort nahe zu bringen, dass es in unserem Herzen Frucht bewirkt. Das Fleisch ist zu nichts Nütze, der Geist ist es, der lebendig macht. O Herr, wenn du nicht lebendig machst, bleiben wir tot. Vermöge wir dein Wort nicht recht aufzunehmen. Belebe uns. Lass uns heute Morgen dein Angesicht aufleuchten. Nun wollen wir dir danken, unser himmlischer Vater, dass wir wissen dürfen, dass du in deinem Sohn zu uns gekommen bist, damit wir durch ihn leben und in seine Hände sind Lieblichkeiten für uns. Amen. Nun sind wir angekommen an dem Punkt, wo Gott den Jakob errettet. Wenn ihr euch noch daran erinnert, als er auszog, war er, so hat man errechnet, ca. 77 Jahre alt. Nun sind 20 Jahre vergangen, jetzt ist er 97 Jahre. Jetzt stelle ich mir vor, wie er als Kind von seinem Opa auch gehütet wurde, Abraham. Und Abraham hat den Tag des Herrn gesehen. Er hat einen Blick bekommen durch Gottes Gnade auf den Erlöser. Und so dürfen wir annehmen, dass der Abraham und aber auch sein Vater, der Isaak, dem Jakob, das Evangelium erzählt hat. Wie viele Jahre sind ins Land gezogen seitdem? 97 Jahre. Schon damals hat Gott mit ihm geredet, als er ein Kind war. Darüber gibt es keinen Zweifel. Jedes Mal, wenn wir Gottes Wort hören, ist es nicht irgendetwas Zufälliges, sondern Gott hat damit eine Absicht. Aber 97 Jahre Das ist eine lange, lange Zeit. Manch einer könnte jetzt sagen, nun, das können wir abkürzen. Damals haben sie das Evangelium noch nicht so gut gekannt. Damals haben sie so, ja, von ihrer Erkenntnis natürlich noch ein kleines bisschen weniger an Verständnis gehabt. Heute können wir es innerhalb von ein paar Minuten sagen und dann rufen wir auf dazu, dass die Leute sich entscheiden. Und dann entscheiden sie sich und dann sind sie Kinder Gottes. Ganz viele Gemeinden hier auf dieser Erde, hier in Deutschland, haben wirklich diese Überzeugung. Nun ist es nicht verkehrt, Menschen dazu aufzurufen, den Herrn Jesus Christus anzunehmen, aber ihnen den Eindruck zu vermitteln, dass sie dies jederzeit tun können, dass sie von sich aus in der Lage dazu sind, dies zu tun, ist völlig verkehrt. Sie sind von sich aus nicht dazu in der Lage, dies zu tun. Sie können von sich aus nicht glauben. Sie können von sich aus den Herrn Jesus Christus nicht erkennen. Sie können von sich aus nicht Buße tun. Es ist ein Werk des Heiligen Geistes, was in dem verlorenen Sünder vollbracht wird und was in keiner Weise abgekürzt werden kann. Wir können nicht sagen, ach, lieber Gott, 97 Jahre, da hast du aber lange gebraucht. So lange brauchte Gott, um den Jakob wirklich auch zu erretten. Und so lange vermag er manchmal auch heute zu brauchen, nicht 97 Jahre, aber unter Umständen 10, 20, 30, 40 Jahre, bis er sein Werk an einem Menschen vollendet. Pfuschen wir nicht Gott in sein Handwerk. Versuchen wir nicht den Eindruck zu erwecken, als könnte wir etwas dazu beitragen. Wir können es nicht. Das Werk muss vollkommen vollbracht werden. Die Sündeerkenntnis muss eine vollkommene sein. Die Buße muss eine von Herzen kommende sein. Die Selbsterkenntnis muss eine sein, dass der Mensch wirklich begreift, er braucht Jesus Christus. Und das ist ein Werk, was Gott eben nur bewirken kann. Von daher müssen wir Gott die Zeit geben. Es ist unser Auftrag, aufzurufen, umzukehren und Buße zu tun. Aber die Zeit, wann dies genau geschieht und der Einzelne dann wirklich umkehrt und Buße tut, liegt nicht in unseren Händen. Und hier hat es eben diese 97 Jahre gedauert, bis Gott sein Werk an dem Jakob vollendet hat. Aber jetzt gehen wir mal so in die Einzelheiten etwas hinein. Also seine Errettung wollen wir uns heute Morgen etwas näher anschauen. Ich muss euch da so ein bisschen mitnehmen, damit ihr das begreift, wie aufregend für den Jakob es war. Nun ist er groß und reich geworden. Viele Kinder hat er. Eine große Habe und Vieh und Besitz und Knechte und alles miteinander. Also Gott hat ihn ganz reich gesegnet. Und eigentlich müsste er jetzt wirklich glücklich sein. Er hat Familie, er hat Kinder, er hat Reichtum und jetzt darf er zurück. Zurück nach Hause. Aber in seinem Herzen liegt noch ein großer, schwerer Stein. Nämlich sein Bruder Esau, den er betrogen hat um den Erstgeburtssegen. Und er fürchtet ihn. Und als er hört, dass der Esau ihm entgegenkommt, mit 400 Mann. Da ist er ganz klein und er betet. Vers 10 lesen wir, Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak, Herr, der du zu mir geredet hast, kehre zurück in dein Land und zu deiner Verwandtschaft und ich will dir Gutes erweisen. Ich bin zu gering all der Gütigkeiten und all der Treue, die du deinem Knecht erwiesen hast, denn mit meinem Stab bin ich über diesen Jordan gegangen und nun bin ich zu zwei Zügen geworden. Damit meint er seinen Reichtum. Rette mich doch aus der Hand meines Bruders, aus der Hand Esaus, denn ich fürchte ihn, dass er kommen und mich schlagen könne, die Mutter samt den Kindern. Du hast ja gesagt, gewiss werde ich dir Gutes erweisen und werde deine Nachkommen machen wie den Sand des Meeres, der nicht gezählt wird vor der Menge. Auf seinem Weg zu dem Esau begegnet ihm etwas. Wir lesen es in Vers 2. Und Jakob zog seines Weges und es begegneten ihm Engel Gottes. Warum begegnete ihm die Engel Gottes? Wenn ich jetzt dann draußen heute einen Spaziergang mache und mir begegne Schneeglöckchen, dann ist das selbstverständlich in dieser Jahreszeit. Die wachsen jetzt, die blühen jetzt, Krokusse. Aber habt ihr am letzten Sonntag, als ihr einen Spaziergang gemacht habt, Engel Gottes gesehen? Sind sie euch begegnet? Ich glaube nicht. Aber hier begegne sie dem Jakob. Und der Jakob begreift, Gottes Heerlager ist hier. Warum ist Gottes Heerlager hier? Weil hier gekämpft wird. Ihr habt eure Kämpfe, oder? In der vergangenen Woche. Ich sehe es euch an, dass ihr in der vergangenen Woche gekämpft habt. Und nun frage ich euch, habt ihr das Heerlager Gottes bemerkt? Habt ihr für euch gesehen, da ist ja noch ein anderes Lager, nicht nur mein Lager, nicht nur meine Familie, meine Kinder, mein Besitz, nein, da ist noch Gottes Lager. Der Herr musste dem Jakob beistehen in diesem Kampf. Der Esau wäre dazu in der Lage gewesen, den Jakob umzubringen. Und er hat vielleicht sogar noch in seinem Herzen diesen Wunsch gehabt. Aber der Herr liebt Jakob. Und er bereitet seine Wege. Und er hat sein Heerlager aufgeboten, dass in diesem Kampf der Jakob nicht unterliegt, dass er bewahrt wird. Doppellager, Mahanaim, Doppellager. Ist das Lager des Herrn bei dir, auf deine Wege? Oder bist du ganz alleine, wenn du deiner Arbeit bist? Wenn dein Herz dich überkommt und du selbst dich gar nicht mehr halten kannst und traurig bist, wenn du verzweifelt bist, ist neben deinem Lager oder in deinem Lager das Heerlager Gottes? Nun, wenn wir Gottes Liebe entdecken, entdecken wir Gottes Heerlager bei uns. Vielleicht liegt es ja daran, dass wir die Liebe, die Gott zu uns hat, noch gar nicht richtig erkannt haben, mit wie viel Mühe er sich um uns kümmert. Glaubt ihr denn, dass Gott sich nur um den Jakob damals gekümmert hat und sein Heerlager ihm ausgesandt hat, damit er getröstet ist? Glaubt ihr das wirklich? Denkt ihr, dass ihr für euch ganz allein auf eurem Weg geht? Denkt ihr wirklich, dass, der Herr sich nicht kümmert um eure Angelegenheiten, dass er die Ängste in eure Herzen nicht wahrnimmt? Ich möchte es euch sagen, die Liebe Gottes ist eine so große, so wunderbare, so herrliche, dass er sich mehr um uns kümmert, als wir es verstehen, als wir es wahrnehmen. Wir sind oft wie die undankbaren Kinder, die alles für selbstverständlich erachten. Es ist selbstverständlich, dass ich esse, dass ich trinke, dass ich ein Bett habe, dass der Vater und die Mutter mich lieben. Das ist so selbstverständlich, dass ich es fordern kann, dass ich wütend und zornig sein kann, wenn ich es nicht erfahre oder wenn ich es übersehe. So selbstverständlich ist es. Ich muss nicht dafür Danke sagen. Das kriege ich, das darf ich fordern. So sind manchmal Kinder gar nicht dankbar. Sie begreifen nicht, dass Kinder auf der Welt heute hungern. Heute Mittag Kinder gerne etwas essen würden, aber nichts zu essen haben. Undankbare Kinder. Manchmal sind Gottes Kinder so undankbar. Manchmal sind sie genauso. Sie sehen Gottes Liebe nicht, sie nehmen sie nicht wahr. Das Heerlager Gottes, welches um sie lagert, wird nicht begriffen, verstanden, nicht einmal im Glaube erkannt. Ich möchte euch dazu ermutigen, dieses Heerlager euch zu betrachten. Und auch den Zeitpunkt zu betrachten, wo Gott es sendet, genau zu diesem Zeitpunkt, als der Jakob sich so schrecklich fürchtet. Genau zu diesem Zeitpunkt ist dieses Heerlager da und ermutigt ihn. Gott ermutigt uns in seiner Liebe. Barnabas ist der Sohn des Trostes, so wird er im Neuen Testament genannt. Der Herr Jesus Christus ist der Tröster aller Tröster. Also es gibt keinen besseren Tröster. Niemand kann so trösten wie der Herr Jesus Christus. Niemand kann so aufbauen wie er. Niemand kann so Mut machen wie er. Wenn wir ihm begegnen, erleben wir das dauernd. Seine Jünger, die waren am Ende, und da sind wir ja gerade auf dem Weg hin zu Ostern, so verzweifelt über das, was sie erlebte. Ihr Herr und ihr Meister wird gefangen genommen. Sie fliehen, sie zerstreuen sich, sie verleugnen ihn. Und er kommt, als er auferstanden ist, an die See Genezareth, um ihnen ein Frühstück zu bereiten, um ihnen einen Fischfang zu schenken. Sie waren völlig zerstört, kraftlos, müde, erfolglos. Und da kommt er zu ihnen. Ich möchte, dass ihr das für euch versteht. Das Heerlager Gottes ist für uns da. Für alle, die zu dem Herrn Jesus Christus gehören, die Gottes Liebe erfahren. Möchtet ihr nicht auch Gottes Liebe erfahren? Ihr, die ihr sie noch nicht erfahren habt, die ihr noch keine Kinder Gottes seid. Möchtet ihr gerne weiter alleine euren Weg gehen, alleine mit euren Feinden kämpfen? Möchtet ihr das wirklich? Möchtet ihr wirklich ganz alleine gegen alle Feinde, den größten Feind, den Tod, antreten? Möchtet ihr ihm ins Angesicht sehen und sagen, ich habe keine Angst vor dir, ich kann dich überwinden? Nein, können wir nicht. Aber mit dem Herrn Jesus Christus dürfen wir es. Nun, ich muss weiter vorangehen. Seine Errettung, sie fängt im Grunde genommen damit an, dass Gott ihn ganz neu mit seinem Heerlager umgibt. Und dann in dieser Nacht bleibt der Jakob allein zurück, Vers 25. Er hat alle seine Frauen, Kinder, Besitztümer vorausgeschickt und jetzt ist er ganz alleine. Er ist alleine. Und jetzt begegnet ihm der lebendige Gott. Und er ist ganz alleine. Dieses Alleinesein gehört auch mit zu der Rettung dazu. Jetzt bin nur noch ich da. Und auf einmal ist der andere da, der mit mir ringt. Der lebendige Gott ringt mit mir. Und ich bin ganz alleine. Und ich begegne ihm ganz persönlich. Wisst ihr, dass das Errettung ist? Da ist niemand außenrum mehr, im Grunde genommen. Da geht es nicht um irgendwelche andere, durch die man nun vielleicht auch in gewisser Weise Hilfe erfahren hat. Und das macht Gott immer so, dass er uns durch andere Menschen auch hilft. Aber in diesem Augenblick sind die anderen Menschen ganz uninteressant, ganz unwichtig. Sie haben keine Bedeutung. Und der Paulus kann im 1. Korintherbrief sogar es so sagen, es ist ganz gefährlich, wenn wir, nur weil wir überzeugt werden durch Menschen, uns zu Gott wenden. Das hat nichts mit der Errettung zu tun, die durch Gottes Gnade geschieht. Aber ganz, ganz viele auf dieser Erde haben sich nur bekehrt, weil andere zu ihnen gesagt haben, du musst dich bekehren. Du musst dich bekehren. Sie waren nie alleine mit Gott. Nie alleine vor ihm gestanden. Sie haben immer nur getan, was andere ihnen gesagt haben. Jetzt musst du das tun. Jetzt sagst du das, jetzt betest du mir das nach und dann bist du ein Kind Gottes. Und sie sagte, ja. Ganz toll, das mache ich jetzt. Aber dieses ganz alleine sein, dieses verzweifelt sein vor Gottes Angesicht, dieses sich so verloren fühlen, in der Hände des Feindes zu sein, beim Jakob war es der Esau, bei uns ist es die Sünde. Ich bin in der Hände dieser Sünde. Sie packt mich, sie nimmt mich mit fort, sie reißt mich weg und ich kann ihr nicht entfliehen. Ich möchte immer das Gute, aber ich tue das Böse. Habt ihr das erfahren für euch? Ganz allein mit Gott, ganz verloren, ganz auch unter dem Bewusstsein, da ist ein Feind, dem man nicht begegnen kann, der zu groß und zu stark und zu mächtig ist, den man nicht überwinden kann. Das ist ja Rettung. Das ist ja Rettung. Gott begegnet mir ganz persönlich. Niemand muss mir mehr sagen, dass Gott lebt. Denn Gott ist mir ganz persönlich begegnet. Das ist Errettung. Und jetzt ringt er mit ihm. Der lebendige Gott ringt mit dem Jakob. Warum ringt er mit dem Jakob? Warum muss er eigentlich jetzt mit uns ringen? Eigentlich ist doch alles in Ordnung, oder? Eigentlich ist es doch so, dass wir alles mitbringen. Wir bringen alles mit, um Gott zu begegnen. Eigentlich ist ja Gott von seiner Seite der. Bei ihm fehlt es doch, gell? Wenn er da wäre, müsste er sich doch noch viel besser bezeugen. Dann müsste man doch seine Liebe noch viel besser erkennen. So denken wir manchmal. Also bei ihm ist doch der Fehler. Bei ihm ist doch der Fehler. Nein. Bei ihm ist nicht der Fehler. Warum muss Gott mit dem Jakob ringen? Weil der Jakob von sich aus gar nicht der auf Gott zugehen kann, wie er sollte. Er kann es nicht. Er bleibt eben doch der Jakob. Er bleibt das, was er ist. Und nun muss der Herr mit ihm ringen. Das Fleisch streitet mit dem Geist. In Galater Kapitel 5 steht es so beschrieben. Wir streiten mit Gott. Gott muss mit uns streiten. Er muss mit uns ringen. Habt ihr das erfahren, was es heißen kann, wenn Gott mit euch ringt? Der Jeremia hat es mal in Bezug auf seinen Dienst so erwähnt, aber sicherlich ist es auch in Bezug auf seine Errettung so zu verstehen. In Jeremia 20, Vers 7 sagt er einmal Folgendes: Herr, du hast mich beredet und ich habe mich bereden lassen. Du hast mich ergriffen und überwältigt, bist mir zu stark geworden, übersetzt die Schlachter 2000. Du hast mich ergriffen und überwältigt. Bist mir zu stark geworden. Nun, der Jeremia hat nicht von sich aus gesagt, ich bin der beste Bote für diese Zeit. Gott, du musst mich nehmen. Ich bin der beste Christ überhaupt. Nein. Gott hat ihn überreden müssen, überzeugen müssen, überwinden müssen, ist ihm zu stark geworden. Gott hat mit ihm gerungen. Gott hat mit ihm gerungen. Wisst ihr, warum ich gerade vorhin gesagt habe, dass dieser Prozess der Errettung nicht abgekürzt werden darf, wenn dieses Ringen Gottes mit uns und unser Ringen mit ihm nicht geschieht, vermag keine Errettung zu geschehen. Gott selber muss mit uns ringen. Gott muss uns überführen von unserer Sünde. Gott muss uns zeigen, wer wir sind. Gott muss uns interessieren. Das ist ja auch so eine Sache. Ich habe doch kein Interesse an Gott. Und das Wort Gottes interessiert mich doch auch nicht. Nun, wie viele von euch geht es hier so? Lese ich nicht. Wenn der Herr nicht mit uns ringen würde, wenn der Herr nicht mit uns streiten würde, wenn der Herr uns einfach in Ruhe lassen würde, würden wir verloren gehen. Würde kein einziger auf dieser Erde errettet werden, wenn der Herr nicht mit uns ringen würde. So heißt es einmal im Grunde in Sacharja Kapitel 3, Vers 1, dieses Bild, dass jemand aus dem Feuer herausgerissen wird. Sacharja 3, Vers 1. Vers 2. Der Herr schelte dich, Satan, so sagt hier der Herr. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, schelte dich. Ist dieser nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer gerettet ist oder gerissen ist, gerissen wird? Ein Brandscheit aus dem Feuer gerissen. Brenne ich schon? Ich brenne doch nicht. Oder? Brennst du? Das ist ja sicherlich das Schwierige für uns. Wir sehen das Feuer nicht. Das Feuer, was durch Gottes Zorn auch entzündet wird und über die Ungerechtigkeit dieser Welt ergeht. Wir sehen den Feuersee nicht, in den später alle geworfen werden, die Jesus Christus ablehnte. Wir sehen nicht, wie wir schon brennen. Brandscheid, das Feuer hat einen schon ergriffen. Lüge ich? Sind eure Zellen, die ihr in eurem Leib habt, ewig? Werden sie nicht zerfressen jetzt schon? Merkt ihr nicht den Alterungsprozess? Die Strafe, die Gott ausgesetzt hat über die Sünde. Und du wirst sterben, ihr werdet sterben. Brennen wir nicht schon? Können wir uns dem Gericht Gottes entziehen? Können wir einfach sagen, das stimmt doch alles gar nicht. Die Bibel stimmt doch gar nicht. Das ist doch alles nicht wahr. Doch, es ist wahr. Wir sind wie ein Brandscheid, wenn wir den Herrn Jesus Christus noch nicht kennen. Und wir liegen schon im Feuer und die Flamme, sie machen sich schon an uns heran und sie fressen uns an. Wo kann ich jetzt noch Rettung finden? So sieht Gott den verlorenen Sünder. Aber der verlorene Sünder, wenn er nicht Erkenntnis bekommen hat von Gott, sieht sich gar nicht so. Das ist das Problem. Er sieht seine Not nicht in der Weise. Er hält es nicht für nötig, aus diesem Feuer herauszugehen und auf den Herrn Jesus Christus hinzuzugehen. Er hält es nicht für nötig, ans Kreuz zu treten und auf ihn zu blicken. Er hält es nicht für nötig, sein Blut, sein vergossenes Blut in Anspruch zu nehmen und zu sagen, nur dieses vergossene Blut kann mich retten und meine Sünde tilgen. Wie blind sind wir doch durch die Sünde. Mitten im Feuerofen, schon brennend, aber wir laufen umher und springen umher, als wären wir ganz gesund und heil. Sind wir aber nicht. Wenn der Herr mit uns ringt, wenn der Herr uns zieht, wenn der Herr seine Liebesseile auswirft, wie verhaltet ihr euch? Damals hat er mit dem Jakob gerungen und er hat den Jakob errettet. Das Angesicht Gottes ist dem Jakob aufgegangen, seine Seele wurde errettet. Das heißt einmal später in der Prophete, der Sommer ist vorüber, die Ernte ist eingebracht, aber noch immer sinngemäß bin ich übrig, bin ich noch gar nicht geerntet, bin immer noch nicht geerntet, noch nicht mit dabei, noch nicht erlöst, noch nicht errettet. Immer noch harre ich aus auf meinem Platz. Immer noch verweigere ich dem Herrn Jesus Christus das Recht, Herr zu sein. Immer noch bin ich selbst eigener Herr. Immer noch brauche ich ihn nicht. So ist es auch hier unter uns bei manchem. Der Herr hat schon über Jahre hinweg seine Hand ausgestreckt und hat über Jahre hinweg mit ihm gerungen und hat über Jahre hinweg der himmlische Vater über den Sohn, über den Herrn Jesus Christus mit ihm gesprochen. Und wir haben immer noch manche von uns hier, immer noch weisen wir ihn zurück. Immer noch weisen wir ihn zurück. Wir halten ihn von uns fern. Er ringt mit uns. Und wir laufen ihm davon. So hat er es einmal gegenüber Jerusalem gesagt. Wie oft habe ich euch versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügeln versammeln will. Aber ihr habt nicht gewollt. Wisst ihr, wenn ihr später einmal verloren geht, dann nicht, weil Gott kein Gott der Liebe ist, sondern weil ihr nicht gewollt habt. Weil ihr nicht gewollt habt. Weil ihr nicht gewollt habt. Nun, das Ringe, welches hier geschieht, wodurch der Jakob errettet wird, wodurch er ein neuer Mensch wird, geht einher mit einer Schwächung. Es heißt in unserem Text, Vers 26, und als er sah, dass er ihn nicht überwältigen konnte, da rührte er sein Hüftgelenk an und das Hüftgelenk Jakobs wurde verrenkt, als er mit ihm rang. Hier greift der Herr ein und verrenkt dem Jakob das Hüftgelenk. Fortan wird er hinken. Ist gar nicht so leicht zu verstehen, warum muss Gott uns denn so behandeln? Warum muss Gott uns so behandeln? Manch einer stellt sich die Frage, warum muss Gott mich schwächen, damit ich überhaupt an ihm festhalte, ihm vertraue, ihm folge? Warum musste der Paulus von dem Engel des Satans geschlagen werden? Nun, es steht in der Bibel im Neuen Testament im 2. Korintherbrief beschrieben, damit er sich nicht überhebt wegen der großen Offenbarungen, die er erhalten hat. Warum muss Gott uns schwächen? Weil wir so stolz sind. Weil wir so unabhängig sind. So freiheitslüstern, möchte ich fast sagen. Und dann nimmt er uns, unsere Kraft. Und dann fangen wir an zu hinken. Und dann rettet er uns. Die Hinkenden, habt ihr das mal gelesen in der Bibel? Ist ganz interessant, werde er rettet. Also so steht es mal in Micha Kapitel 4. Ist also wunderschön, kann man dort nachlesen. Micha Kapitel 4, die Verse 6 und 7. An jenem Tag, spricht der Herr, werde ich das Hinkende sammeln und das Vertriebene zusammenbringen und den, dem ich Übles getan habe. Und ich werde das Hinkende zu einem Überrest und das weit entfernte zu einer gewaltigen Nation machen. Hinken, ja. Wer will schon gern hinken? Das ist das sicherlich auch, was uns schwerfällt. Wir können noch nicht so leicht sagen, wie der Psalmist im Psalm 119, es ist Güte, es ist Treue, es ist Gnade, wenn Gott mich demütigt. Denn vorher, bevor ich gedemütigt wurde, habe ich gar nicht begriffen, um was es ging. So sagt das sinngemäß Psalm 119, die Verse 71 und 75 wird es genauso dort auch erwähnt. Ich lese es uns noch einmal vor, weil die Verse auch so wichtig sind. Psalm 119, Vers 71. Es ist gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, damit ich deine Satzungen lernte. Das sagt ein Kind Gottes, welches Erkenntnis hat, ob es jetzt Esra oder David ist, der diesen Psalm geschrieben hat. Die Ausleger haben ganz unterschiedliche Ergebnisse hier. Das ist mir völlig egal, aber es ist ein reifes Kind Gottes. Es ist gut für mich, dass ich gedemütigt wurde. Es ist gut für mich, dass der Herr mir meine Kraft genommen hat. Dass ich jetzt hinke. Habt ihr mal euer Hinke, eure Schwachheiten, eure ganze Kämpfe, die ihr habt, so betrachtet? Habt ihr euch mal überlegt, dass es für euch viel besser ist, dass ihr hinkt, als dass ihr lauft und rennt ohne Probleme? Manchmal, wenn ich ältere Menschen begegne oder von ihnen höre, neulich kam ein Bericht über einen Marathonläufer, der mit 100 Jahren noch Marathon lief. Nun, der wurde gefeiert. Armer Mann, armer Mann. Nichts schlimmer, wie wenn man gefeiert wird. Oh, 100 Jahre, ich bin so alt und noch so fit. Nun, der braucht keinen Gott, der braucht keinen Erlöser. Ne? Wenn man mit 100 noch Marathon laufen kann, ja, dann brauche ich doch niemanden, der mir hilft. Dann bin ich doch stark genug. Aber der Hinkende, der Gedemütigte, der niedrig ist, der braucht den Herrn. Ich kann ohne ihn nicht leben. Ich brauche dich alle Zeit. Das ist das schöne Lied, was wir als auch miteinander singen. Ich brauche dich alle Zeit. Das ist eine ganz einfache Methode, mal zu messen, wie weit wir demütig sind oder auch Begriffe haben, was hier bei der Errettung Jakobs geschieht. Ich brauche dich alle Zeit. Nun, wenn du durch die Woche gehst und du brauchst den Herrn Jesus und sein Wort gar nicht, dann sage ich dir ins Gesicht, dann bist du noch stolz, hochmütig und im Grunde genommen noch gar nicht errettet. Denn der Errettete braucht den Herrn Jesus und sein Wort wie das Kind die Milch, das Neugeborene die Milch. Er muss es haben. Und er schreit und er ruft danach. Es ist ein Verlangen für ihn. Hier zeichnet sich göttliche Errettung aus. Hier wird sie sichtbar. Hier ist Leben von Gott. Es jauchzt über Gott. Es freut sich an Gott. Es sucht nach Gott. Es sucht nach Gottes Wort. Jawohl, das ist Errettung, wie Gott sie schenkt. Auch wenn diejenigen, die errettet sind, sicherlich mit vielen Schwachheiten zu kämpfen haben. Aber sie dürfen es dann lernen zu sagen, wie es der Paulus auch eben gelernt hat zu sagen. Das ist eins der großen Geheimnisse, wenn er uns erklärt, ich habe Wohlgefallen an Schwachheiten, an Schmähungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten für Christus. Ich habe Wohlgefallen an Schwachheiten. Das kann der natürliche Mensch nicht sagen. Der natürliche Mensch sagt, oh, jetzt bin ich krank, jetzt muss ich schnell wieder gesund werden. Der Zustand einer dauernden Schwäche ist für ihn unerträglich. Es ist für ihn unerträglich, schwach zu sein. Er kann es nicht. Denn er ist ja auf sich angewiesen. Er hat ja keinen Heiland, keinen Erlöser, keinen Herrn, der ihm beisteht. Er hat ja nur sich selbst, seine eigene Kraft. Und wenn er schwach wird, wird er einfach zugleich auch elend. Aber das Kind Gottes kann sagen, ich habe Wohlgefallen an Schwachheiten. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Früher sagte Gott zu ihm, meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Kommt in Schwachheit zur Vollendung. Oh, hier hat jemand was gelernt. Gerade jetzt kommt der Herr Jesus zu mir, wo ich so schwach bin. Gerade jetzt hält er mir also seine Hand hin und trägt mich und stärkt mich. Das ist ja gerade der Zeitpunkt, wo er mir nahe ist, wo er zu mir kommt, wo er mich hält. Jetzt, in diesem Augenblick, wo ich so schwach bin. So seine eigene Schwachheit zu sehen. Sie so wahrzunehmen, das kann nur der Gerettete. Das ist dem natürlichen Menschen nicht möglich. Er kann es nicht, er sieht es auch nicht. Er sieht ja immer nur seine Schwachheit. Er sieht den Herrn Jesus Christus gar nicht. Seine Augen sind ja noch zu, er ist blind. Er nimmt nicht wahr, dass einhergehend mit der Schwachheit der Herr einhergeht und ihn mit Kraft stärkt. Und ihn ermutigt. Seht ihr es? Wenn der Herr euer Hüftgelenk, jetzt rede ich mal zu den Kindern Gottes, verrenkt hat und wenn ihr nun schwach seid und ihr hinkt in eurem Leben, ihr hinkt einfach vor euch hin, so wie der Jakob fortan eben auch gehinkt hat. Seht ihr das als den Weg Gottes, den er euch gebahnt hat, auf vollkommene Weise, um euch in die Herrlichkeit zu führen? Oder sagt ihr, das ist der elendste Weg, den ich überhaupt bisher gegangen bin und im Grunde genommen will ich ihn nicht länger und weiter gehen. Ich will ihn nicht länger und weiter gehen. Er ist für mich zu mühsam, er führt zu mich zu weit den Berg empor und er ist für mich so, dass mein Herz dabei verzweifelt. Ich will ihn nicht mehr gehen, diesen Weg. Ich will ihn einfach nicht mehr gehen. Geht es uns nicht oft so? Geht es uns nicht oft genau so, dass wir sagen, wir wollen diesen Weg als Hinkende nimmer länger gehen? Wir wollen nicht mehr länger diese Schwäche erfahren. Wir haben genug von dieser Schwachheit. Wir haben genug von diesen Anfechtungen. Wir haben genug von dieser Traurigkeit. Wir sind geschlagen. Wir sind verletzt. Wir sind zerbrochen. Nun, der Herr ist ihnen nahe, die ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz hat. Wollt ihr, dass der Herr von euch geht? Wollt ihr eure Stärke und eure Kraft und eure Frischheit damit erkaufen, dass der Herr euch verlässt? Wollt ihr das wirklich? Ich habe Wohlgefallen an Schwachheiten, sagt der Paulus. Und er wusste von allerlei Schwachheiten. Wir lesen es im Neuen Testament in all den Listen. Wenn der Herr dir dein Hüftgelenk verrenkt hat, wenn du nun hingst, danke ihm dafür. Aber ich sage das nicht leichtfertig, denn ich weiß es aus meinem eigenen Leben, dass man viel leichter manchmal sich beklagt, beschwert, darüber stöhnt, ächzt und auch es ablehnt, diese Schwachheit. Aber wollen wir nicht lernen, ihm dafür zu danken, dass er uns zum Hinke gebracht hat? Sonst würden wir ihm heute noch davonlaufen. Wir würden ihm heute noch davonlaufen. Am Schluss von dieser Predigt muss ich darauf eingehen, dass der Jakob einen neuen Namen bekommen hat. Israel, Gotteskämpfer. Nicht Jakob, Vers 29, soll fortan dein Name heißen, sondern Israel. Ein neuer Name. Ein neues Lied heißt es einmal dann in der Psalme. Vielleicht können wir diesen Vers noch aufschlagen. Dieser neue Name ist im Grunde genommen verbunden mit der Errettung Gottes. Gott hat seine Seele errettet. Ihm ist das Angesicht Gottes aufgegangen. Psalm 40 heißt es in Vers 3 und 4 in folgender Weise. Psalm 40, die Verse 3 und 4. Er hat mich heraufgeführt aus der Grube des Verderbens, aus kotigem Schlamm. Er hat meine Füße auf einen Felsen gestellt, meine Schritte befestigt und in meinem Mund hat er ein neues Lied gelegt, ein Lobgesang unserem Gott. Am Ende seines Lebens wird Jakob anbeten. Ja, so möchte ich sterben, so möchte ich heimgehen. Und ich habe ein naher Verwandter von mir erfahren, wie er starb. Seine Frau war so verzweifelt, dass sie nicht länger im Zimmer im Krankenhaus bleiben konnte. Hatte Krebs, hatte Schmerzen. Wie elend ist es, wenn jemand stirbt ohne Gott, wenn er nicht anbeten kann, wenn er nicht etwas anderes sehen kann als sein zerschundener und zerschlagener Leib, wenn er nicht in den Händen des Heilands sich befindet. Aber wenn er in den Händen des Herrn Jesus ist, wenn das neue Lied in seinem Herzen ist, oh, dann der Jakob zeigt es uns am Ende seines Lebens, vermag man anzubeten. So steht es über ihn beschrieben im Hebräerbrief. Anbetend. Heute sterben auf dieser Erde Tausende und Abertausende von Menschen. Heute, an diesem einen Tag. Wie viele beten an? Wie viele habe das neue Lied in ihrem Herzen. Wie viele von ihnen haben einen neuen Namen? Wie viele von ihnen können sagen, ich gehe nach Hause, ich gehe heim, heim, wo der Herr mir ein Haus gebaut hat, eine Wohnung, wo ich einen Tisch habe, wo ich umarmt und geliebt werde, wo ich ewig, ewig leben kann. Ich gehe heim. Hast du das neue Lied deinem Herzen? Hast du einen neuen Namen erhalten? Simon wurde Kephas von dem Herrn Jesus genannt. Abram wurde zum Abraham, Vater vieler Völker. Nun, was ist dein Name? Hast du einen neuen Namen? Hast du ein neues Lied in deinem Herzen? Kannst du Gott loben? Glaubt ihr, dass der Jakob ein glücklicher Mensch war? Niemand ist glücklich, der andere betrügt. Niemand ist wirklich glücklich, der ein Überlister ist. Niemand vermag wirklich, sich seines Lebens zu freuen in so einer Situation, wenn er diese Eigenschaft hat. Er sieht hinter jedem Busch Verrat. Das ist das Problem, wenn ich selber betrüge. Weiß ich ja, dass man betrogen werden kann auch. Ich kann ja auch den anderen betrügen. Und man sieht hinter jedem Busch Verrat. Immer nur Verrat. Immer nur Ungerechtigkeit. Immer nur Elend. Elend. Überall ist Elend. Es gibt keinen Grund, dankbar zu sein. Und wenn ich rede, dann rede ich von meinem Leid. Dann rede ich von dem, was einfach so schwer ist. Es gibt keinen Grund, wirklich sich zu freuen. So geht es den allermeisten Menschen auf dieser Erde. Sie können sich nicht freuen. Sie können nicht singen, Gott zu Ehre. Sie können nicht Gott loben und preisen. Sie sind nicht dazu in der Lage. Sie haben das neue Lied nicht in ihrem Herzen. Aber wenn der Herr mich aus meiner Grube, aus meinem Dreck, aus meinem Kot, aus meinem Schlamm herausgeholt hat, er hat mich heraufgeführt aus der Grube des Verderbens, aus kotigem Schlamm. Er hat meine Füße auf einen Felsen gestellt, meine Schritte befestigt. Dann kann ich wirklich ihn loben. Und in meinem Mund hat er ein neues Lied gelegt, einen Lobgesang unserem Gott. Fortan wird der Jakob weiter viele böse Tage haben. Am Ende sagt das dem Pharao, so viele und böse Tage habe ich erlebt. Ja? Aber das Lied Gottes, was in seinem Herzen ist, das neue Lied, der neue Name, oh, er prägt ihn ganz und gar. Und sein Herz ist ein anderes. Und er kann nun mit anderen Augen auf sein Leben schauen. Und das wünsche ich uns allen hier, ob sie den Herrn Jesus schon kennen oder ihn noch nicht kennen, dass ihr begreift, es gibt eine andere Möglichkeit, das eigene Leben zu betrachten. Es gibt eine andere Möglichkeit, das eigene Ergehen zu verstehen. Ich kann in allem, was ich erfahre, in allem, was ich erlebe, doch immer wieder auch seine Gnade, seine Liebe und seine Zuwendung für mich sehen. Oder ich kann auf der anderen Seite, wenn ich das nicht tue, jammern, klagen, mich beschweren. Nun, wie oft beschweren wir uns? Wir müssen immer begreifen, wir beschweren uns nicht im Grunde genommen gegenüber jemand anderem. Unsere Beschwerde sind immer zuallererst gegenüber Gott. Ist egal, worüber euch ihr beklagt. Ist egal, worüber ihr auch euch beschwert. Eure Beschwerde gelten zuallererst immer Gott. Also von daher sollten wir uns es sehr gut überlegen. Haben wir Grund, uns zu beschweren? Wenn er uns aus unserer Grube, aus unserem Dreck, aus unserem Schlamm, aus unserem Kot herausgeholt hat, wenn er ein neues Lied in unsere Herzen gelegt hat, wenn er uns einen neuen Namen gegeben hat, haben wir Grund, uns zu beschweren? Können wir es nicht so halten, wie der Psalmist: Ich möchte Gott loben. Ich möchte ihn preisen. Ich möchte ihn ehren. Ich möchte von ihm reden. Ich möchte ihn loben. Durch die Errettung, die Gott schenkt, vermag Jakob es zu tun. Und durch diese Errettung vermöge auch wir es zu tun. Durch die neue Natur, die nun in einer ganz anderen Weise sich verhält als die alte, vermöge wir Gottes Liebe wahrzunehmen. Gottes Wort auch zu lieben, Gottes Wege zu lieben, Gottes Erziehung zu lieben. Und wir können Gottes Erbe wahrnehmen und erkennen, Gottes Herrlichkeit, Gottes Reich können wir auf einmal sehen. Wie wunderbar ist es, wenn ein Mensch Gottes Reich hier auf der Erde sehen kann. Hinter allem, was eben sonst auch zu sehen ist, hinter allem, was sonst auch wahrzunehmen ist und was dreckig und schmutzig und elend ist, Gottes Reich zu sehen. Ich finde das ein wunderbares Geschenk, dieser neue Name. Nun ist er der Berufene, nun erfüllt sich im Jakob der Bund, den Gott schon mit seinem Großvater und Vater gemacht hat. Nun ist der Heiland, der Erretter, ihm erschienen. Nun hat er ihn errettet. Nun ist ihm das Angesicht Gottes aufgegangen und seine Seele ist heil geworden. Nun darf er seinen Weg mit dem Herrn gehen. Möge der Herr uns helfen, dass wir unseren Weg auch mit ihm gehen. Oh, dass wir ihn darum bitten, den Herrn, oh, rette du mich. Geh du mir auf, lass dein Angesicht mir aufgehen. Schenke du mir ein Pniel. Ich möchte am Schluss mit uns gemeinsam still werden und beten. Herr Jesus Christus, du musst mit uns ringen, das sind deine Geschöpfe, die hast du geschaffen. Schon allein das ist so außergewöhnlich. Das, was du geschaffen hast, was aus deiner Hand kommt, mit dem musst du kämpfen und ringen. Sollte wir nicht von uns aus sehen und erkennen, wer du bist? Sollte wir nicht freiwillig von uns aus in der Lage sein, dich zu lieben und zu begreifen, dass du treu und wahrhaftig und gerecht und heilig bist, gnädig und barmherzig? Aber Herr, wir sind nicht dazu in der Lage. Oh, wir danken dir, dass du gekommen bist, um mit uns zu ringen. Wir danken dir, dass du Mensch geworden bist. Wir danken dir, dass du das Opferlamm für uns geworden bist. Wir preisen dich, Herr Jesus Christus, dass du dein eigenes Leben dahingegeben hast, nur um uns zu erretten und um uns loszukaufen und frei zu kaufen. Es gibt keine größere Liebe als deine Liebe. Wie wunderbar, wie herrlich ist sie. Wir danken dir, Herr, dass du dir so viel auch von uns gefallen lässt. Wie oft missachten wir deine Güte und Freundlichkeit, deine Wege, deine Erziehung. Wie oft missverstehen wir dich selbst. Vergib uns, Herr. O, hilf uns, dass das Angesicht von dir uns immer wieder neu aufgeht. Wir in unserer Erkenntnis von dir wachsen. In unserer Liebe zu dir wachsen. Herr, hilf uns, unser Hinge anzunehmen, unsere Schwachheit aus deiner Hand auch zu sehen, von dir her auch anzunehmen. Und schenke du, dass wir mit dem Paulus auch lernen, zu sagen, ich habe Wohlgefallen an den Schwachheiten, an meine Schwachheiten. O Herr, nun danke wir dir, dass du mit uns vorangehst. Kein einziger Schritt könnte wir vorangehen ohne dich. Aber du hast uns ergriffen und du wirst uns nicht loslassen, bis wir in der Herrlichkeit angekommen sind und dich von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen. Wir danken dir dafür, Herr Jesus Christus. Wir loben und preisen dich. Amen.